eine der Präferenzen, die wir jetzt schon abfragen, ist die Größe der Firma. Und das macht ja schon bereits sehr, sehr viel aus, obwohl die Skills dieselben sind. Nehmen wir mal beispielsweise Online-Marketing. Die Größe der Firma und der Stage, in der der Firma ist, sagt sehr viel über das Arbeitsumfeld aus. Ja? In einem Startup hat man nun mal sehr, sehr viel Verantwortung. Man hat sehr viele Freiheiten. Der Workload und die Learning Experience ist nun mal anders. Das heißt aber nicht, dass das eine oder das andere besser ist.
Modern Worklife, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht.
Die klassische Stellenanzeige hat schon lange ausgedient. Eine moderne Organisation muss auch auf ein zeitgemäßes Recruiting setzen, um die richtigen Talente anzuziehen. Immer mehr Unternehmen stellen dabei Diversität, Werte und Identität über reine Berufserfahrung. Genau das hat sich auch Taledo zur Mission gemacht. Mit ihrer Allround-Lösung wollen Co-Founder Mengohan Unver und Marcel Pölker den Recruiting-Prozess zur Erfahrung machen, KandidatInnen auf der gesamten Bewerbungsreise unterstützen und Unternehmen mit den passenden Talenten zusammenbringen. Wie wir den Recruiting-Prozess digitalisieren können, ohne die menschliche Komponente zu verlieren, was eine gelungene Candidate Journey ausmacht und warum ein durchdachtes Onboarding essentiell ist, haben die beiden mir in dieser Folge verraten. Hallo lieber Marcel, hallo lieber Mengü, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Worklife. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid.
Dito.
Freuen uns ebenfalls, danke.
Ja, ihr bzw. euer Unternehmen steht ja für modernes, ganzheitliches Onboarding. Und da wäre meine Frage, braucht denn diese gesamte Onboarding-Branche eine Art Reformation?
Ja, wir sehen das schon so. Wir sind im Bereich Recruitment tätig und wir sehen einfach, dass es hier sehr viele Brüche gibt im Prozess. Brüche heißt, dass man sich im Recruiting oftmals für sehr, sehr viele verschiedene Tools anschauen muss und diese erlernen muss und verschiedene User einladen muss, sodass es eigentlich nicht mehr dem heutigen Standard von Anwendungen entspricht. Heutzutage sind die Anwendungen sehr, sehr smooth, sehr gute Usability und im Recruiting ist das noch nicht ganz angekommen. Von daher sehen wir da sehr viel Potenzial.
Ja, stimme ich absolut zu. Ein Punkt ist natürlich auch, dass durch die Corona-Krise sich einiges verändert hat im Recruiting. Es gibt sehr schöne Studien dazu, dass viele der Unternehmen, zuletzt waren es 40-60%, inzwischen bereit sind, Mitarbeiter komplett remote und digital einzustellen und somit onzuboarden. Und in diese Lücke, in diese Nische tappen wir.
Vielleicht können wir einmal so diesen klassischen Recruiting-Prozess durchgehen, also sowohl analog als auch digital. Also was umfasst das alles? Weil das ist ja nicht nur das reine Onboarding, sondern davor passieren ja auch noch ein paar Schritte, bis man überhaupt die passenden Talente findet. Also wie läuft es überhaupt ab? Was spielt da alles mit rein? Welche Bereiche gibt es überhaupt?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir sehen den Recruiting-Prozess wirklich als einen langwiegenden Prozess und der fängt eben ganz am Anfang an mit der Akquise von Kandidaten, aus Firmensicht gesprochen. Dann geht das über das Interviewing hinaus bis zur Entscheidung. Und an der Stelle gibt es dann den relativ natürlichen Bruch zur Einstellung des Kandidaten. Das heißt, danach kommt es dann Onboarding, es geht um die Verwaltung von Verträgen, um Urlaubstage und solche Geschichten, bis hin zum letztendlich irgendwann Exit-Interview vom Kandidaten. Und wir sehen tatsächlich den ersten Bereich als unseren Fokus. Das heißt, wir wollen uns darauf konzentrieren, dass die Akquise möglichst aus einer Hand geschieht, sowie die Verwaltung bis zur kollaborativen Entscheidung. Denn das ist meistens der erste Prozess, der stattfinden muss. Und danach sind es eher andere Prozesse, HR-interne Prozesse.
Genau. Das ist auch der grundlegende Unterschied zwischen uns, einem Recruitment-System, versus einem klassischen ATS, also Application Tracking System, auf Deutsch Bewerbermanagement-System. Und ATS-Systeme sind unseres Erachtens eine Sache der Vergangenheit, weil das hauptsächlich reaktiv passiert alles. Also man bearbeitet hauptsächlich die Inbound Applications, die durch das ATS-System kommen, und das war's auch schon. Das heißt, die Kommunikation mit dem Bewerber, wohingegen ein Recruitment-System auch noch viel weiter geht. Das heißt, da gibt's auch die aktive Ansprache und vor allem auch das Re-Engagement der Vergangenheit oder bestehenden Kandidaten im Talentpool. Das heißt, ein wichtiger Faktor in einem Recruitment-System wie unseres ist es, auch gewisse Talentpools aufzubauen und diese Beziehungen langfristig zu erhalten.
Das bedeutet, die Zukunft ist eigentlich jetzt nicht mehr einfach nur eine Stellenanzeige zu schreiben, die irgendwie in der Wochenpost zu schalten oder in den diversen Business-Netzwerken oder eben auf den Stellenanzeigenportalen, sondern dass man wirklich aktiv in die Ansprache geht und ja vielleicht auch auf Mitarbeitende trifft, die eventuell sich gar nicht auf diese Stellenanzeige beworben hätten.
Absolut. Ich meine, wenn man das mal in anderen Bereichen anschaut, im Sales, es gibt eine sehr große Anzahl an Sales Engagement Tools. Alles geht in Richtung Beziehung, User Engagement, User Satisfaction. Und wenn man sich das dann mal im Recruiting anschaut, ist es wie vor 20 Jahren. Das heißt, unsere Idee ist es, dass sich da auch was verändern muss. Das heißt, der Kunde muss, um kompetitiv zu bleiben auf dem Recruitment-Markt, einfach langfristige, gute Beziehungen mit dem Kandidaten aufbauen. Und dafür gibt es eben diese Recruitment-Systeme.
Und wir sehen das besonders vor der Situation, in der HR-Abteilungen typischerweise stehen, denn die sind in der Regel unterbesetzt. Sie haben einen sehr, sehr stressigen Alltag, weil wenn der Chef um die Ecke kommt und ein neues Gesuch aufstellt, dann sollte der Kandidat am besten schon gestern da gewesen sein. Und in dieser stressigen Situation jetzt zusätzlich noch dieses Wildwest an Tools und verschiedenen Kanälen auszuprobieren, von denen viele eine Einarbeitungszeit brauchen oder eine frustrierende Response Rate an Kandidaten haben, da sehen wir einfach bei der wichtigen Entscheidung von Kandidaten, Akquise und Einstellung, gerade in dem Bereich, da sollte es doch ein Tool geben und eine Plattform, eine Lösung, die das Ganze eben smoother macht.
Das heißt, das Ziel ist eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel die Führungskräfte kommen und sagen, oh, da brauchen wir noch irgendwie Unterstützung oder da haben wir eine Stelle offen, dass ich eigentlich schon meinen Talentepool so weit aufgebaut habe, dass ich sage, da habe ich genau jemanden, letztes Mal hat es irgendwie nicht gepasst, aber jetzt könnte ich den sofort einstellen und dadurch, dass wir immer wieder in Kontakt sind und ich irgendwie auch gerade weiß, was der macht, der hätte jetzt Interesse und der könnte eben vorgestern da sein.
Ja, unter anderem. Also unser Ziel ist es eigentlich, dass jeder Recruiter, HRler in jeder Firma ein Recruitment- und Einstellungsexperte wird. Ja, also wenn man sich mal den Markt anschaut, einstellen, vor allem im White-Collar-Bereich in Deutschland, ist sehr teuer. Also im Durchschnitt bewegt sich das zwischen 18.000 bis 20.000 Euro und ist sehr langwierig. Also die sogenannte Time to Hire beträgt meistens so um 3 bis 4 Monate in Deutschland. Und das ist deshalb so, weil es so komplex ist. Man braucht Experten und meistens muss man dann auch noch Headhunter einstellen, die eben sehr teuer sind. Und wir haben einfach diesen Wertschöpfungsprozess des Recruitments entschlüsselt und in unsere Technologie gepasst, sodass eigentlich jeder HRler der Experte im Recruiting ist.
Ja, Mengü, du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Also es ist natürlich so, wir befinden uns in einem Fachkräftemangelmarkt. Das heißt, eigentlich entscheiden die Mitarbeitenden, zu welchen Unternehmen sie gehen. Also wie können sich denn die Unternehmen auch attraktiv präsentieren? Also wie können die euer Tool oder andere oder die Digitalisierung an sich benutzen, um halt eben auf sich aufmerksam zu machen und eben auch die passenden Talente anzuziehen und nicht 12 bis 24 Monate zu warten, bis eine Stelle besetzt wird. Also man muss ja auch auf die andere Seite gucken, weil mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass du auf jede Bewerbung auch unzählige Bewerber bekommst, sondern du musst dich ja irgendwie schon abheben von den anderen.
Ja, die Antwort ist ganz simpel, indem man neue Kanäle ausprobiert und einfach ein bisschen experimentierfreudig ist und auch digitale Kanäle nutzt. Und es ist zwar so, wir haben Fachkräftemangel, wenn man sich aber jetzt den Markt anschaut, dann sind immer noch eigentlich die gängigen Methoden Post and Pray, Jobanzeigen. Und davon möchten die Unternehmen auch nicht wirklich weggehen. Also man nutzt einfach, was man kennt. Deshalb unser Appell ist es an jedes Unternehmen, es muss nicht unbedingt Taleso sein. Es gibt super neue, coole Tools da draußen. Nutzt doch einfach das, wo auch der Kandidat inzwischen ist. Und das sind nun mal digitale Medien, Applications und neuartige Formen von Recruitment.
Ja, ich glaube, das könnte gerade für so kleine und mittelständische Unternehmen zur Herausforderung werden, die halt eben in ihrer Arbeitsstruktur noch gar nicht digitalisiert sind. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel auch produzierende Unternehmen anguckt, Industrie 4.0 oder 5.0 ja fast schon, die noch nicht mal so weit sind, und dann sollen sie halt ihr Recruiting entsprechend aber schon digitalisieren, oder was sie dann ja eigentlich auch müssen, um dann die entsprechenden Fachkräfte anzuziehen, die ihnen dann wiederum helfen, in die Industrie 4.0 zu finden. Also das ist ja eigentlich ein guter Ansatzpunkt, um zu sagen, okay, wir probieren es jetzt mal mit der Digitalisierung, weil das kommt eben auch anderen Strukturen innerhalb unseres Unternehmens zugute, wenn wir eben ja moderne, junge Fachleute anziehen.
Absolut.
Was uns so ein bisschen abhebt, neben dem ganzheitlichen Ansatz, ist letztendlich, dass wir an diese menschliche Komponente brauchen. Und Mengü ist recht, das soll jetzt, ich möchte mir nicht sagen, dass man unbedingt uns nutzen muss, aber diese Idee dahinter ist, glaube ich, wichtig, dass man versteht, dass es um menschliche Beziehungen geht. Und diese menschlichen Beziehungen muss man als HR-Abteilung auch im Prozess berücksichtigen. Das heißt, wir stehen sehr viel für Transparenz, für schnelle Antwortzeiten, sodass der Kandidat, wenn man ihn dann sozusagen im Prozess hat, auch eben spürt, dass es um ihn geht und er wichtig ist. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den sehen wir leider auch noch häufig, dass es da intern bei Firmen zu Schwierigkeiten kommt, weil die Antwortzeiten zu lange sind oder weil die Prozesse intern nicht darauf ausgelegt sind, um eben diese menschliche Komponente spüren zu lassen. Bei unserem Produkt wurde darauf geachtet, dass wir eben diese menschliche Komponente immer noch durchscheinen lassen. Aber ich glaube, dieses Mindset, dass man das mitnimmt, ist auch wichtig.
Ja, Marcel, du sprichst es gerade schon an, weil ich muss euch was gestehen. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie ein klassisches Bewerbungsgespräch oder habe klassisch eine Bewerbung irgendwo hingeschickt und wurde eingeladen. Also es war immer so, man hat irgendwelche Leute kennengelernt durch sein Netzwerk, man hat gesprochen und dann war es so, oh, wir haben hier gerade einen Job frei, hast du nicht Lust da drauf, komm noch mal vorbei. Und eigentlich diese Bewerbung an sich war dann vielleicht nur so eine Formalität. Also kann man sowas auch digital abbilden? Weil das kann natürlich auch passieren, dass man so über dieses Netzwerk oder den ja versteckten Arbeitsmarkt auch an Jobs kommt. Also ist es überhaupt möglich, das auch digital zu machen, gerade mit den ganzen Automatisierungen? Und wäre ich zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einer Bewerbungsplattform oder mich beworben hätte einfach auf die Stelle, wäre ich durch den Algorithmus tatsächlich sogar vielleicht nicht ausgesucht worden? Also wie kann man so dieses Netzwerk oder dieses Persönliche, was du gerade angesprochen hast, auch digitalisieren?
Ich sag mal so, es muss ja nicht alles digitalisiert werden, der Digitalisierung wegen. Also diese menschlichen Kontakte, Netzwerk, vielleicht auch Zufälle werden bestehen bleiben und sollen es natürlich auch. Der wichtige Punkt ist nur, was passiert danach im Prozess? Weil im Prinzip ist dieser Prozess ja schon ein Aushängeschild für eine Firma. Und wenn man Richtung Netzwerk denkt, dann ist es auch so, wenn ein Kandidat zum Beispiel jetzt nicht eingestellt wird oder nicht eingestellt werden möchte, dann spricht sich das ja trotzdem rum, ob der Prozess ein guter war oder ein schlechter war. Und ich glaube, darauf sollte man letztendlich achten, dass man diesen Human, wir nennen das bei uns den Human Touch, dass man den berücksichtigt und dass man eben spüren lässt, dass es jetzt hier eben keine einfache Bewerbung ist im Sinne von ein Lebenslauf, ein Papier, sondern eben, dass da ein Mensch hintersteht. Du hast jetzt gerade noch den Algorithmus schon mal angesprochen. Wenn du willst, kann ich auch eine Sache dazu sagen. Das ist natürlich immer ein viel diskutiertes Thema. Algorithmen in meinen Augen schaffen eher das Gegenteil. Das heißt, sie filtern nicht Kandidaten raus, sondern sie erhöhen eigentlich eher die Sichtbarkeit von Kandidaten. Weil letztendlich sind Algorithmen darauf trainiert, dass sie Kandidaten hervorheben, die eben gut zum Gesuch, zur Jobanzeige passen. Und dementsprechend kann es unserer Erfahrung nach eben auch oftmals zu Kandidaten-Matches kommen, die gar nicht so obvious sind. Das heißt, sie erhöhen eher die Sichtbarkeit.
Ein wichtiger Punkt hier ist auch, dass es das, was wir auch festgestellt haben, und das ist auch die Expertise des Headhunters, dass viele Kandidaten gar nicht wissen, was sie machen möchten, gar nicht wissen, in welche Rolle sie tatsächlich passen. Ja, und das ist auch nun mal so ein bisschen die Schuld unseres Education Systems. Ja, also wir machen da viel zu wenig im Bereich Stärken, Ausweiten und gucken, wo sind die Stärken eines Menschen, welcher Job würde dazu passen. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch in unserer Plattform einen sogenannten Onboarding-Prozess. Das heißt, jeder Kandidat, der sich anmeldet, wird auch von einem Menschen ongeboardet. Wir geben unsere Expertise weiter. Und häufig ist es tatsächlich dann auch so, dass Kandidaten in einem ganz anderen Bereich anfangen und glücklich sind, den sie überhaupt nicht auf dem Radar hatten vorher.
Das heißt, ihr kombiniert quasi das Digitale trotzdem mit dem Persönlichen und ja, sozusagen, man könnte ja schon fast sagen, so eine Art Coaching, ne, wenn man irgendwie gemeinsam herausfindet, in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen oder welche Stellenanzeigen könnten interessant sein für mich. Und das ist natürlich schön, da so das Ganze umzudrehen und quasi den Bewerber, Bewerberin zum Aktiven zu machen und zu gucken, okay, welche Stellen könnten dieser Person überhaupt zuträglich sein oder so den Stärken entsprechen. Ne? Das ist natürlich ganz schöner.
Ja. Recruiting ist immer noch ein People-Business.
Ja, Marcel, du hattest gerade eben schon den Algorithmus angesprochen und das ist ja immer so ein Wort, was man hört und wenn man jetzt nicht besonders technisch affin ist, kann man sich darunter vielleicht irgendwas vorstellen, aber wie funktioniert denn überhaupt so ein Algorithmus? Also jetzt mal so ganz basisches Wissen irgendwie für Leute, die jetzt nicht so techies sind. Was macht der Algorithmus und wie lernt er auch dazu vor allen Dingen?
Also ein Algorithmus ist grundsätzlich erstmal ein ganz kompliziertes Wort für etwas grundlegend Leichtes eigentlich. Also das sind im Prinzip nur eine Art automatische Strategie, wie du vorgehen möchtest. Und das bei unserem Fall ist es eben das Ziel, optimale Matches zu erreichen. Das heißt, Kandidaten mit dem bestmöglichen Job zusammenzubringen. Und das ist eben auf automatisierte digitale Weise passiert. Letztendlich ist das sozusagen das High-Level-Konzept. Jetzt gibt es aber natürlich sehr, sehr viele Details, wie man das Ganze macht. Und hier gibt es auch viele verschiedene Ansätze. Also der simpleste Algorithmus könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, wenn der Kandidat schon mal vorher in dem Job gearbeitet hat, wo jetzt gerade gesucht wird, dann ist es ein Match. Das wäre ein sehr, sehr leichter Match, ein sehr leichter Algorithmus, den man auch nachvollziehen kann. Aber das reicht heutzutage natürlich nicht mehr aus. Deswegen, du hast schon angesprochen, lernende Systeme, KI, das ist heute wichtig, weil die Welt nicht mehr so starr ist, wie sie früher war und dementsprechend eine gewisse Dynamik damit reingebracht werden muss. Und diese haben wir bei uns auf der Plattform implementiert. Wir nehmen als Grundsatz unsere Skills, also die Fähigkeiten an Kandidaten. Das ist sozusagen eine relativ neutrale Betrachtung von den Kriterien, den Anforderungen von Job-Ads sowie auch den Fähigkeiten von den Kandidaten. Und an der Stelle müsste ich jetzt natürlich ins Detail gehen und da wird sehr, sehr technisch, was denn genau passiert. Aber im Prinzip gibt es eine KI, die das matcht und das dann über einen Algorithmus in gewisser Weise ordnet. Und wir symbolisieren das Ganze mit einem menschlich verstehbaren Score, sodass der User auf der Plattform auch versteht, wer ganz oben sein sollte und warum.
Das bedeutet, ich bekomme als Arbeitgeber eigentlich meine Bewerber, Bewerberinnen auf dem Silbertablett präsentiert. Also ich muss gar nicht viel machen, muss nicht durch die hunderte von Bewerbungen im besten Fall oder im schlimmsten Fall sondieren und gucken, okay, wer passt, wer hat was in seinem Lebenslauf geschrieben, sondern diese ganze Arbeit wird mir quasi schon abgenommen.
Genau. Das Einzige, was der Kunde bei uns entscheiden muss, ist, weil da gibt es tatsächlich zwei verschiedene Typen von Nutzern. Möchtest du nur Kandidaten sehen, die jetzt gerade suchen, oder möchtest du im Zweifel den Kandidaten davon überzeugen, dass er vielleicht gehen sollte? Das heißt, wir gehen sozusagen, wir kombinieren an der Stelle KI und Algorithmik mit Produktdesign, sodass man im Produkt auch eingeben kann, was sind die persönlichen Präferenzen eines Recruiters.
Genau. Was eben noch fehlt und was woran wir in Zukunft arbeiten werden, ist eigentlich das schwierigste Thema der Personal Fit, weil was Marcel gerade geschrieben hat, ist vor allem der Professional Fit und basierend auch aus dem User Behavior, dem Nutzerverhalten, die Verfügbarkeit des Kandidaten. Allerdings die heutige Arbeitswelt basiert nicht nur auf Skill Matching, sondern auch auf Personal Fit. Passt dieser Mensch kulturell in das Team und da gibt es sehr viele neue Forschungen dazu, unter anderem in den USA und so, da sehen wir auch die Zukunft des Matching, also in diese Richtung möchten wir entwickeln, dass nicht nur der Skill abgefragt wird, sondern auch anhand von Tests, Persönlichkeitstests oder auch anderen Daten der Personal Fit angezeigt wird.
Genau, weil das ist ja auch etwas, was quasi die Arbeitsleistung oder die Produktivität oder das gesamte Teamgefüge beeinflusst. Also man kennt es ja vielleicht noch aus der Schule, die Menschen, die die besten Noten hatten, waren nicht unbedingt die Menschen, die jetzt auch in der Arbeitswelt total toll performen, weil sie vielleicht, weil ihnen vielleicht die Soft Skills gefehlt haben oder weil sie dann eben, vielleicht in anderen Bereichen, also was die emotionale Intelligenz angeht, nicht so weit waren oder andersrum eben. Und da kommt es natürlich auch ganz viel drauf an, auf diese Persönlichkeit einfach, dass, ja, als ich als Bewerber, Bewerberin, aber natürlich auch als Recruiter das Gefühl habe, okay, das passt irgendwie in meine Unternehmenskultur. Wir haben irgendwie so die gleichen Werte. Und du hast ja gerade schon angesprochen, das wollt ihr noch mit einbauen. Zu welchem Punkt ist es denn möglich, dass so ein Algorithmus das ergreift? Also kann man das vielleicht sogar schon am Schreibstil oder vielleicht wie man sich auf dem Foto präsentiert oder wie man irgendwie Fragen beantwortet, kann man das anhand dessen schon festmachen, wer zusammenpasst?
Ja, also ich gebe mal ein Beispiel. Eine der Präferenzen, die wir jetzt schon abfragen, ist die Größe der Firma. Und das macht ja schon bereits sehr, sehr viel aus, obwohl die Skills dieselben sind. Nehmen wir mal beispielsweise Online-Marketing. Die Größe der Firma und der Stage, in der der Firma ist, sagt sehr viel über das Arbeitsumfeld aus. Ja, in einem Startup hat man nun mal sehr, sehr viel Verantwortung. Man hat sehr viele Freiheiten. Der Workload und die Learning Experience ist nun mal anders. Das heißt aber nicht, dass das eine oder das andere besser ist. Ja, es gibt Menschen, die sind einfach nun mal viel besser gemacht für ein Corporate Environment. Die brauchen ganz gewisse Aufgaben, an denen sie sich festhalten und sehr fokussiert daran arbeiten. Auf der anderen Seite hat man die Startup-Mitarbeiter, die auch klarkommen in einem Chaos, so wie es häufig in einem Startup ist. Und wie gesagt, das ist nicht, dass das eine besser oder das andere schlechter ist. Es zeigt nun mal die Präferenz einer Person. Und das ist sowas, so etwas herauszufinden, ist extrem schwierig. Also da gibt es ja bereits sehr viele Ansätze, beispielsweise Personality-Tests aus Cambridge macht da sehr viel oder auch Myers-Briggs-Tests. Und das wäre so einer der Ansätze.
Ja, aber trotzdem bleiben wir ja Menschen und keine Maschinen. Also trotzdem, man kann ja so viele Tests machen, wie man möchte und Fragen beantworten. Und trotzdem kann es sein, also ich stelle mir das jetzt so ein bisschen wie so Online-Dating vor, dass man am Ende dann eben doch nicht die große Liebe findet. Also da ist es natürlich schwierig. Aber ich glaube, es ist ja eh so, dass die Bewerber, Bewerberinnen bei euch dann sowieso nochmal in ein persönliches Bewerbungsgespräch mit den Arbeitgebern gehen. Insofern ist es natürlich so, dass ihr dann eventuell einfach schon mal die besten Bedingungen liefert und sagt, okay, wir haben jetzt quasi unser Möglichstes getan, aber diese ja persönliche Komponente, die wird ja wahrscheinlich nie ganz ausradiert werden von der Digitalisierung.
Genau. Und das wollen wir auch nicht. Also daran glauben wir. Deswegen setzen wir den Mensch bei uns sehr, sehr gezielt ein. Also wir wollen ihn nicht ersetzen. Wir wollen ihn aber auch nicht alle möglichen Arbeiten machen lassen, für die er nicht gemacht ist und für die er auch ineffizient ist. Das heißt, wir setzen Digitalisierung da an, wo es eben Sinn macht. Und das ist zum Beispiel in der Vorauswahl. Das heißt, man kriegt nicht mehr von 20 Bewerbungen sind dann irgendwie seine 18 irrelevant, sondern es sind relevante Bewerbungen, die durchgehen. Und typischerweise Punkte, wo man sehr viel Zeit verschwendet, wie zum Beispiel das Interview-Scheduling oder das typische Fragen von Screening-Fragen, die immer die gleichen sind letztendlich. Diese haben wir auf der Plattform automatisiert. Immer mit dem Hintergrund auch da wieder den Personal Touchpoint zu haben, zum Beispiel über eine Art Video-Screening. Aber genau so sehen wir es eben auch. Wir wollen digitalisieren, wir wollen es effizienter machen, wir wollen die Experience schön machen, ja, im Recruiting für die Kunden, auch für die Kandidaten. Aber wir wollen sie nicht gänzlich automatisieren, weil daran glauben wir nicht. Es ist zu viel Human Touchpoint erforderlich.
Genau, es ist immer so dieser letzte Meter, wo wir Menschen nutzen, weil wir haben immer sehr gerne den Spruch, wir sind in der Champions League des Vertriebs, das Matching von Mensch an Mensch. Und das ist nun mal hochkomplex, weil wenn man Menschen oder auch Dokumente mit anderen Dokumenten oder Menschen mit Dokumenten verknüpft oder mit Produkten, das ist wesentlich einfacher. Man hat auf der einen Seite eine bestimmte Liste an Kriterien und auf der anderen Seite eine noch kürzere Liste. Und wenn man Menschen mit Menschen matcht, dann hat man auf beiden Seiten Millionen von Kriterien und Faktoren. Und deshalb ist das so komplex. Das heißt, ein Großteil dieser Kriterien schließen wir bereits aus, beziehungsweise matchen das vorher durch die Maschine. Und dieser letzte Aspekt, was eher in Richtung Intuition, ne, dieses Bauchgefühl des guten Recruiters, da involvieren wir die Recruiter, unsere Mitarbeiter. Das schließt aber nicht aus, dass das irgendwann die Maschine auch kann. Das ist die Vision. Ja? Dieser Anteil des Menschen wird immer geringer, Allerdings, unsere Mitarbeiter trainieren ja auch unsere Maschine. Also haben wir das gebaut.
Ja, vor allen Dingen, wie ihr vorhin angesprochen habt, kann man natürlich so diese Automatisierung super nutzen, um eben diese, ja, diese persönliche Beziehung zu den Bewerbern oder zum Talentepool aufzubauen. Also, dass man einfach zwischendurch automatisch irgendwelche E-Mails rausschickt oder Erinnerungen oder weiß ich nicht, einfach so versucht, so eine persönliche Beziehung aufrechtzuerhalten, die, wenn es diese Automatisierung nicht geben würde, ja viel zu schwierig wäre, das umzusetzen im normalen Arbeitsalltag, wenn man natürlich auch noch andere Sachen zu tun hat, sonst sitzt halt ein Mitarbeiter den ganzen Tag da und schreibt irgendwelche Glückwunsch-E-Mails oder ach, denkst du noch an uns oder sowas. Insofern ist das natürlich eine super Methode, um das ja eben auch auf dieser Meta-Ebene zu nutzen. Mengu, jetzt hast du ja gerade angesprochen, dass eure Mitarbeitenden auch den Algorithmus trainieren. Aber jeder Algorithmus ist ja nur so gut, wie er auch trainiert wird. Und wenn wir jetzt von der modernen Arbeitswelt sprechen, dann sprechen wir natürlich auch von verschiedenen kulturellen Hintergründen, von verschiedenen Aussehen, von verschiedenen Religionen. Also wie schaffe ich es denn, dass dieser Unconscious Bias erstmal natürlich nicht die menschliche Komponente angreift und natürlich auch nicht den Algorithmus. Also, dass ich ja quasi diese Vorurteile, die ich ja gar nicht bewusst habe, dass die sozusagen nicht mit in diese Digitalisierung eingespeist werden.
Ja, sehr interessante Frage. Also erstens, der Algorithmus, den Marcel erwähnt hat, basiert bei uns pur auf Fakten. Also wir schließen komplett diese geschlechtliche Hintergründe, Herkunft und so weiter, schließen wir hier komplett aus. Das heißt, würden unsere Nutzer und die Kunden hauptsächlich über den Algorithmus gehen, dann würden sie nur anhand von Fakten arbeiten. Aber es ist ja immer noch so, dass Bilder wichtig sind, Name, Bilder. Und dementsprechend haben wir ein cooles Feature eingeführt vor einiger Zeit. Das heißt, der Kunde kann im Endeffekt mit einem Klick Bilder und Namen kürzen und ausblenden, so dass er nur basierend auf Fakten arbeitet. Ja, es ist jedoch sehr schwierig, das zu implementieren, weil es ist nun mal so in Deutschland, dass das immer noch ein wichtiges Thema ist. In anderen Ländern ist es komplett ausgeschlossen, dass man ein Bild mitschickt. Allerdings in Deutschland, das merken wir selbst, basierend auf dem Nutzerverhalten, ist das immer noch ein sehr wichtiges Thema.
Genau, Menge hat es gerade angesprochen. Es stehen die Algorithmen immer so in der Debatte, wenn es um dieses Thema geht. Aber man muss sich auch mal realisieren, dass letztendlich jeder von uns Mensch einen Bias hat. Also ein Bias, das ist letztendlich, wie du gesagt hast, eine unbewusste, unterbewusste Neigung letztendlich. Und einige dieser Neigungen werden oftmals diskutiert, wie zum Beispiel Geschlecht oder Herkunft, andere aber auch nicht. Und das ist interessant, weil wir sind natürlicherweise in irgendeiner Weise geprägt. Und dementsprechend haben wir in der Algorithmik darauf geachtet, dass alles eben neutral ist, so durch dieses skillbasierte Vorgehen. Aber letztendlich ist es so, dass der Mensch immer noch an der Entscheidung ist, ob er jetzt jemanden einlädt oder nicht. Und deswegen haben wir so eine Art Spiegel, den wir vorhalten zum Recruiter, dieses Feature eingebaut, um sich selbst mal herauszufordern, unabhängig von der Algorithmik, die dahinter ist. Bin ich eigentlich jetzt schon bereit, wirklich ohne Gesicht, ohne Name, ohne Herkunft einzustellen? Oder möchte ich das doch haben? Und wenn man es doch haben möchte, dann sollte man sich als Mensch fragen, warum denn eigentlich?
Im Endeffekt sind wir ja nur das Tool und Diversity und Diverse Hiring fängt nun mal bei der Firma an.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits, wie du sagst, man möchte natürlich irgendwie ein Gefühl für den Menschen bekommen und das bekommt man nun mal gut durch das Aussehen und ja, eventuell auch den Namen, aber wahrscheinlich eher das Foto. Aber andererseits spricht das natürlich so auch unsere unterbewussten Trigger an und ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch mal interessant ist für die Unternehmen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel Führungskräfte neu einstellen und ja, gerade wenn es so um die Frauenquote geht innerhalb des Unternehmens und euer Tool auf einmal eine Kandidatin präsentiert, die eigentlich perfekt für den Job passen würde, ob dann eben das Unternehmen auch bereit ist zu sagen, okay, wir haben jetzt schon die Digitalisierung so für uns genutzt, um die beste Kandidatin rauszufinden. Das ist jetzt halt nun mal kein weißer, männlicher Kollege, wie wir es eigentlich geplant haben. nehmen wir jetzt quasi die zweite Wahl oder probieren wir jetzt was Neues? Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das so einige Unternehmen auch mal aufrüttelt und sie sagen vielleicht, okay, wir hätten was anderes gemacht, aber der Algorithmus, der ist in dem Fall vielleicht auch einfach besser und eben nicht so beeinflussbar wie wir. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei so Algorithmen hat man ja auch immer die Möglichkeit, sollte es so sein, dass irgendwas so ein Bias dabei ist, dass man den auch wieder ausgleichen kann oder dass man es halt anders programmieren kann, dass es eben ja sich stetig verbessert und das quasi wieder ins Gegenteil gekehrt wird.
Ja, das ist ein super spannendes Thema. Wir haben es zum Beispiel bei uns so gebaut, dass wenn man den Kandidaten in der Suche sieht, dass man die Details, wenn man eben möchte, nicht sieht. Nun ist es aber so, wenn man auf den Kandidaten raufklickt, dass wir dann es doch anzeigen. Und genau das ist dieser Spiegelmoment, um festzustellen, ändert das gerade meine Meinung? Und wenn man das mal ausprobiert und sich das feststellt, dann ist man schon in einem sehr reflektierten Moment, weil dann fragt man sich gerade schon, warum ist es eigentlich der Fall? Und wenn wir unsere Kunden beraten zu diesem Punkt, dann ist die eindeutige Meinung hier, dass wir, dass diverse Teams einfach auch besser performen. Das heißt, wenn man an der Stelle jetzt schon Fehler macht und von der Firmenkultur schon gebiased hat, dann hat man auch langfristig als Firma ein Problem.
Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie man sozusagen die passenden Kandidaten, Kandidatinnen findet, also wie quasi die ganze Bewerbersuche abläuft. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was passiert danach? Also was passiert, wenn ich jetzt durch euch, also durch Digitalisierung, einen passenden Bewerber gefunden habe, wenn ich quasi das Onboarding starte, aber vielleicht eventuell gar nicht so modern bin wie meine Recruiting-Systeme oder auch andersrum. Was kann ich in diesen Prozessen noch verbessern? Also wenn der Bewerber, Bewerberin gefunden ist und ich dann erst loslege, weil das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so die ersten paar Wochen im Unternehmen, das erste Jahr, also wie fügt sich der Bewerber ein, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich immer große Fluktuation habe und ständig jemand Neuen suchen muss. Insofern unterstützt euer Tool da die Unternehmen auch?
Unser Tool an der Stelle, wir sehen den natürlichen Bruchpunkt genau an dieser Stelle. Das heißt, wir gehen so weit, dass wir zur Einstellung kommen und dann geht es letztendlich um einen anderen Prozess, der da losgeht. Und wir wollen den ersten Prozess richtig, richtig gut machen, weil für den anderen Prozess gibt es eben auch andere Tools, die sich nur darauf fokussieren. Und wir glauben an der Stelle eben, wir haben zwar diesen All-in-One-Gedanken, wir nehmen das komplette Recruiting auf eine Plattform, aber mit dem wollen wir uns dann auch sozusagen fokussieren. Was wir aber den Firmen mitgeben, ist letztendlich, dass sie auch hier wieder schauen, dass der Kandidat sich gut ongeboardet fühlt, dass es nicht mit der Einstellung aufhört, sondern erst anfängt, dass man hier, wenn es geht, ein strukturiertes Onboarding hat, Feedback, Gespräche und so weiter. Und natürlich, Menge hat es vorhin angesprochen, die Startups oder die Corporates unterscheiden sich hier sehr, sehr stark. Bei den Startups ist es zum Teil auch so, dass es dann manchmal gar keine Onboarding-Prozesse gibt. Und da entwickelt man sich letztendlich als Firma irgendwann hin, dass man professioneller wird.
Und natürlich, wer ein Recruitment-System, ein digitales Recruitment-System nutzt, da empfehle ich dringlichst auch ein digitales HRM-System zu nutzen. Also wir gehen natürlich Hand in Hand mit dem HRM-System. Und da gibt es ja schon einige auf dem Markt, die super tolle Onboarding-Tasks haben und Prozesse. Aber ein Onboarding steht und fällt mit dem Personal Touch. Ja, also es gibt sehr viele Onboarding- und LMS, also Learning Management Systeme, die das hauptsächlich versuchen, über Trainings, Online-Trainings abzudecken. Ja, und dann sitzt der neue Kandidat eine Woche lang vor dem PC und zieht sich Trainings durch. Und ich habe noch nie einen Kandidaten gehört, der das gut fand. Ja, deshalb muss man wirklich hier darauf achten, dass es eine gute Balance hat und dass der Mitarbeiter sich auch von Mitarbeitern abgeholt fühlt und das auch strukturiert durchgeführt wird, ja. Weil auf der anderen Seite, das andere Extrem ist das typische Startup. Der neue Mitarbeiter hockt sich neben jemanden und schaut einfach nur zu. Das wäre das andere Extrem. Das heißt, da muss man eine gute Balance finden zwischen Self-Taught-Trainings und dann auch Personal-Trainings.
Ja, im Vorfeld habe ich auch drüber nachgedacht, was jetzt eigentlich Recruiting mit dem, was ich mache, also wann ich ins Spiel komme, zu tun hat, weil ich kommen ja tatsächlich in die Unternehmen dann, wenn die Bewerber schon da sind und wenn quasi das Arbeiten losgeht. Aber ich finde, das hängt heutzutage alles zusammen und man kann es einfach auch nicht mehr so isoliert sehen, weil es fängt ja schon damit an, wie ihr sagt, dass man eben gute Leute ins Unternehmen holt, die natürlich auch auf einer persönlichen Ebene zur Unternehmenskultur, zu den Werten passen. Und dann liegt es natürlich auf der Unternehmensseite, eben diese Kultur auch zu fördern. Und das fängt beim Onboarding an und geht dann in die weiteren Prozesse über, in die Strukturierung, in den Kulturwandel etc. Insofern finde ich, ist das so ein großes Ganzes, wo man dann eben das gar nicht mehr so in einzelne Teile unterteilen kann und sagen kann, oh, mit Recruiting, da habe ich gar nichts zu tun, weil das beeinflusst ja meinen Job gar nicht und so ist es ja nicht. Also wenn du gute Leute hast und da schon gut vorsondierst, dann sparst du dir halt im Nachhinein Zeit, da erstmal die Leute zu trainieren oder irgendwie mitzunehmen.
Und da machen meines Erachtens viele Unternehmen auch einen Fehler, indem sie denken, ja, der Recruitment-Prozess, der ist ja egal, wenn ich einen guten Kandidaten habe. Der erste Eindruck entsteht dann im Onboarding. Das ist nicht dem so, ja. Also der erste Eindruck entsteht schon bei der Bewerbung, ja, bei der allerersten Bewerbung. Und wenn viele Kandidaten kriegen dann viel zu spät eine Rückmeldung, man muss sich einfach mal auf Kununu die Bewerberfeedbacks anschauen von vielen Unternehmen, auch größeren Unternehmen. Und häufig ist das nun mal nicht positiv, ja. Und da entsteht der erste Eindruck. Und häufig ist das auch schon zu spät, wenn es ins Onboarding geht.
Lieber Mengü, lieber Marcel, ich danke euch ganz, ganz herzlich für so viel Insights in die Welt des modernen Recruitings und hoffe natürlich, dass ihr noch ganz viele Bewerber, Bewerberinnen mit den passenden Arbeitgebern zusammenbringt.
Danke, hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.